Schon mal überlegt, was Forscherinnen und Wissenschaftler in Ostbayern eigentlich so machen den ganzen Tag? Wir finden's raus und sagen's dir. Verständlich, ab und an ein wenig provokant und ganz sicher auf den Zahn gefühlt. Denn im Elfenbeintürmchen gibt es eine Menge toller Geschichten zu entdecken. Forschungsfunk, ein Wissenschaftspodcast der TH Deggendorf.
Hallo zum Forschungsfunk der TH Deggendorf. Als ich vor ein paar Jahren an der TH hier angefangen habe, haben wir eine Science Bench gemacht. Science Bench heißt, es setzt sich ein Professor auf eine Bank mitten in der Stadt und alle Leute dürfen mit ihm sprechen. Damals ging es um KI, künstliche Intelligenz. Hat sich eigentlich kaum jemand hingetraut, weil die meisten mit dem Begriff sehr wenig anfangen konnten. Es hieß dann, ja, ich komme schon mit meiner normalen Intelligenz nicht zurande. Heute ist es ganz anders. Heute nutzen fast alle Menschen KI ganz automatisch oder besitzen Geräte, wo KI drin ist. Trotzdem ist es für die allermeisten eine Blackbox. Man ist halt verwundert, was immer dabei rauskommt. Ein tolles Tool. Nach dem Hype geht es aber darum, dass man mal praktikable Ansätze findet und ins Handeln kommt. Wir haben darüber schon im Forschungspunkt ein paar Mal gesprochen. Wir haben auch beim Podcast von Digital Innovation Ostbayern drüber gesprochen und heute wollen wir wieder drüber sprechen, über das Thema KI. Und zu Gast bei mir ist Johannes Jachmann, er ist Projektkoordinator am THD Campus in Grafenau. Johannes, herzlich willkommen. Ich freue mich darauf, dass wir heute über Gen AI, generative KI, sprechen dürfen.
Ja, können. Ich freue mich auch sehr, da zu sein und ein bisschen was drüber erzählen zu können.
Wunderbar. Johannes, euer Projekt, über das wir heute sprechen, hat einen schönen bayerischen Namen. Es heißt Freintal. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Also ihr seid ja auch nicht allein, ne? Es ist nicht nur die THD. Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
Ja, genau. Also Freintal, wir haben diesmal nicht versucht, ein Akronym zu finden. Das ist ja oft bei Forschungsprojekten, dass man irgendwie versucht, den Namen da reinzukriegen. Wir haben uns gedacht, was machen wir eigentlich? Und das ist genau das. Wir bauen ein kleines Freintal für Unternehmen und ihre Mitarbeiter, das ihnen so im Alltag hilft. Und dann haben wir gesagt, dann nehmen wir doch einfach mal den Namen und vermitteln gleich im Titel, was wir eigentlich vorhaben.
Sehr gut. Also für alle, die es nicht verstehen, nicht der bayerischen Sprache, nicht mächtig sind, Freintal heißt halt Freund. Auf bayerisch, Partner ist die Uni Passau und genau, Förderer ist
EFRE Bayern, also der Europäische Fonds für regionale Entwicklung.
Okay. Interessant fand ich den Zusatz. Der Zusatz heißt nämlich Allianz für generative KI im Bayerischen Wald. Und große Teile des Bayerischen Waldes, also nicht alles, aber große Teile des Bayerischen Waldes sind eine sogenannte RMBH. Also den Begriff kannte ich auch nicht. Du hast ihn mir auch im Vorgespräch gesagt. Und hast ihn einfach so benutzt. Ich habe mir gedacht, okay, was ist RMBH? Vielleicht kannst du es hier nochmal aufklären.
Genau, das ist der Raum mit besonderem Handlungsbedarf in der EFRE-Förderung. Das heißt im Grunde genommen, das sind Bereiche, wo man identifiziert hat, da möchte man am meisten hingelangen, da möchte man am meisten unterstützen. Und ein nicht kleiner Teil des Bayerischen Waldes ist eben da mit drin. Dann haben wir gesagt, dann nehmen wir den ganzen Bayerischen Wald. Wir sind natürlich nicht darauf beschränkt. Wir freuen uns auch über Menschen außerhalb vom Bayerischen Wald, die dazukommen. Okay. Aber das ist unser Kerngebiet. Da wir ja in Grafenau sitzen, ist das ganz passend. Und haben uns eben auf diesen Raum ein bisschen fokussiert.
Ich habe gesagt, du bist Projektkoordinator am Campus in Grafenau. Was genau machst du da? Was ist deine Rolle auch in dem Projekt Freintal?
Ja, die Rolle ist ein bisschen geteilt. Also das Projektkoordinator, das beinhaltet das ganz langweilige Projektmanagement, so das Tag-zu-Tags-Arbeiten. Was ein bisschen schöner ist und was auch spannender ist, ist die Koordination mit den Unternehmen. Also ich versuche Unternehmen bei uns dazu zu kriegen, den Kontakt zu halten, dass da wirklich ein Netzwerk entsteht und das nicht nur so eine ganz langweilige Partnerschaft ist, sondern ein wirklicher Austausch, ein Zusammenarbeiten. Und gleichzeitig kümmere ich mich ein bisschen um die Qualifikationsmaßnahmen, über, glaube ich, die sprechen wir nachher auch noch.
Über beides, über die Unternehmen und über die Qualifikationsmaßnahmen sprechen wir. Aber jetzt erstmal zur KI. KI ist ein großes Wort, hat jemand gesagt. Wir sprechen über generative KI für KMU, also über kleine und mittlere Unternehmen im Speziellen. Da habe ich mich daran erinnert, dass im Dezember in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Artikel war, warum die Implementierung der KI so wenig vorankommt, insbesondere bei dem KMU. Und da stand eben, dass es gibt, dass den Unternehmen weniger die Technik im Weg steht, als sie sich selber in Form von Bedenken, von Zögerlichkeit und von Ausreden, die natürlich auch immer irgendwie begründet werden, aber halt doch Ausreden sind. Und deswegen wäre meine erste Frage, wenn du mit den Unternehmen arbeitest, wenn du mit ihnen sprichst, ihr seid im Dialog, hast du gesagt, siehst du das in der Region mit dem besonderen Handlungsbedarf auch, diese Zögerlichkeit oder Angst vielleicht mit dem Thema umzugehen oder bei dem Thema einzusteigen?
Ich würde tatsächlich nicht sagen, dass es eine Zögerlichkeit oder Angst ist. Eigentlich alle Unternehmen, mit denen wir Kontakt haben, sehen, dass sie es einsetzen müssen, wollen es auch einsetzen, sind auch motiviert, das zu machen. Die Herausforderung stellt sich dann bei dem Wie. KI ist jetzt in aller Munde, aber doch noch relativ neu. Viele unserer Unternehmen sind Traditionsunternehmen, die gibt es schon lange, die haben feste Abläufe. Und dann ist die Frage, wie integrieren wir KI da jetzt gewinnbringend? Und da gibt es natürlich viele offene Fragen. Es gibt viele verschiedene Angebote, durch die man irgendwie durchnavigieren muss. Eine gewisse Zögerlichkeit entsteht, wenn dann in dem, wie machen wir es richtig, wie machen wir es gescheit, dass es uns was bringt. Also nicht ein Schnellschuss und dann funktioniert es nicht, sondern man will durchdacht reingehen. Aber eigentlich sind alle Unternehmen dabei, dass sie sagen, da machen wir mit, da müssen wir mit rein.
Ja, also wir haben das hier im Forschungspodcast schon öfters angesprochen. Es geht nicht darum, hier gleich den ersten großen Wurf zu machen, sondern einfach sich mal anzuschauen, wo kann ich es brauchen und mit kleinen Schritten eben anzufangen. Bei eurem Projekt ist es so, dass ihr die kleinen und mittleren Unternehmen ein bisschen weniger abhängig machen wollt von großen Anbietern. Ich nenne jetzt keine Namen, aber die kennen wir alle, weil wir sie wahrscheinlich selber auch alle oft nutzen. Und von denen wollt ihr sie ein bisschen abhängiger machen, dass eben die Daten einerseits geschützt sind, dass aber natürlich auch keine Informationen abfließen, Unternehmensgeheimnisse oder was auch immer, was man natürlich auch nicht haben will.
Genau, richtig. Also wie schon angesprochen, es gibt dort die großen Player und die meisten dieser sitzen halt außereuropäisch, was nochmal eine gewisse Herausforderung ist. Aktuell gestaltet es sich so, wenn man KI in seine Prozesse integriert, was ja für gewinnbringende Effekte sorgen kann, dann rutscht man in eine gewisse Abhängigkeit. Zum einen ist man darauf angewiesen, dass diese KI, dieser Anbieter weiter zur Verfügung steht in Europa. Mhm. Das ist ja nicht immer garantiert, dass das auf ewig so ist.
Richtig, ja.
Zum anderen ist man von der Preispolitik abhängig. Sobald das mal in die Prozesse integriert ist und die Preise steigen, habe ich eigentlich nur zwei schlechte Optionen. Entweder ich steige aus, dann muss ich meine Prozesse wieder ändern und verliere dafür einfach Zeit. Oder ich muss in den sauren Apfel beißen und sagen, ich zahle halt jetzt mehr. Mhm. Diese Abhängigkeit, die besteht einfach und da wollen wir etwas entgegenwirken.
Ich finde immer, das Thema Preise wird viel zu wenig beleuchtet. Alle sagen, oh, wie toll, man kann das alle verwenden. Aber wenn man es natürlich professionell nutzt, muss man halt auch im Hinterkopf haben, dass es was kostet. Ne? Und je mehr man das nutzt, desto mehr kostet es.
Genau, das ist auch was, was man jetzt schön langsam sieht. So die Subscriptions, die vielleicht auch Privatpersonen nutzen, werden schön langsam etwas teurer. Es werden immer bessere angeboten, die dann mehr Geld kosten. So dieser Trend zeichnet sich ab. Das liegt auch einfach daran, dass KI aktuell nicht gewinnbringend ist. Mhm. Also diese Unternehmen machen keinen Umsatz damit. Irgendwann muss sich das ändern. Da muss was dran gestaltet werden.
Ja. Okay, klar, deren Strategie ist natürlich erstmal, den Markt zu erobern und wenn sie ihn haben, dann entsprechend mit der Preispolitik nachzusteuern, um auch endlich mal Gewinne einzufahren. Ihr habt euch drei Bereiche rausgesucht, die an die Themenfelder der Donauraumstrategie angelehnt sind. Donauraumstrategie, kann man das irgendwie kurz erklären, was das bedeutet? Wissen wahrscheinlich nicht alle.
Es ist eigentlich relativ einfach. Man hat sich den gesamten Raum der Donau in Europa angeschaut und hat gesagt, wie können wir diesen Raum weiterentwickeln, supranational. Und hat sich da einfach ein Programm überlegt, ein paar Punkte, auf das sind wir eingegangen, haben daraus angelehnt drei Themenfelder gemacht. Das ist einmal Menschen und Qualifikation, einmal die Wettbewerbsfähigkeit und die Nachhaltigkeit. Das sind drei Felder, in denen wir uns gedacht haben, da könnte generative KI einen positiven Effekt bringen. Mhm. Wie findet man das raus, ob es das kann? Man macht's, man testet's, man geht in die Unternehmen rein, schaut, können wir euch da unterstützen? Und dann schaut man, hat das Ganze am Ende was geholfen?
Ihr habt in der Anfangsphase eures Projektes schon eine ganze Menge Vorarbeit geleistet. Ihr habt mit Unternehmen gesprochen, das hast du ja auch erwähnt. Die haben dann einen sogenannten Letter of Intent abgegeben, hoffentlich. Und also es bedeutet grundsätzliche Interessensbekundung, wenn da was geht, werden wir interessiert, beizutragen oder mitzumachen. Und bringt ja in das Projekt quasi so einen kleinen Kundenstamm ein. Ich weiß, ihr seid kein Unternehmen, sondern ein Forschungsprojekt. Darum ist der Begriff nicht ganz richtig, aber ihr habt praktisch eine Basis, auf der ihr aufbauen könnt erstmal.
Genau.
Oder mit der ihr arbeiten könnt.
Das ist für uns auch ganz wichtig, dass wir einfach die regionalen Partner, wenn wir uns sowas überlegen, mit reinholen, ganz am Anfang. Da sieht man auch, gehen wir in die richtige Richtung. Das müssen wir immer rausfinden bei einer Kooperation, weil wir wollen was anbieten, was auch wirklich weiterbringt. So ein Letter of Intent ist im Grunde genommen, das Unternehmen sagt, hey, das hört sich cool an, was ihr da macht. Generell kann das was sein, wo wir dabei sind. Dann wird das Projekt beantragt und wenn es dann kommt, gehen wir nochmal auf die Unternehmen zu und sagen, hey, das war unsere Idee, ihr habt es ganz cool gefunden, wollt ihr denn jetzt auch mitmachen? Das heißt, es ist weniger ein Kundenstamm, es ist mehr so ein vorinformierter Kreis, dem wir mal gesagt haben, hey, da gibt's was. Die haben gesagt, es hört sich ganz gut an. Und erst wenn das Projekt da ist, dann gehen wir nochmal drauf zu und schauen, wo finden wir unsere Partner und natürlich sehr gerne und auch erfolgreich aus den Leuten, die schon ein Letter of Intent haben, die dann gemeinsam mit uns das Projekt durchführen.
Heißt quasi, ihr kommuniziert an den Fördergeber, schau mal, hier gibt's Interesse in der Region, wir haben so und so viele Unternehmen zusammengesammelt, die würden da mitmachen und auf dieser Basis wird euch die Förderbescheid praktisch dann gewährt, hoffentlich.
Das Fall, ist ja. Natürlich lang nicht rein auf den Lois aufbauend, aber es spielt natürlich mit rein, dass man sieht, das hat irgendeinen Impact in der Region, das hat Partner in der Region.
Okay. Also in der ersten Phase eures Projekts, das dauert bis Ende des dritten Quartals 2027, also da ist noch eine ganze Zeit drin hin, eine Vierteljahre. Ihr habt jetzt 12 Unternehmen, mit denen ihr arbeitet und 6 Use Cases. Also ich finde schon mal toll, dass es 12 Unternehmen sind, die ihr da zusammengesammelt habt. Ihr habt 12 Use Cases identifiziert. Über die frage ich dich gleich noch was, weil aber zuerst interessiert mich, was sind es für Unternehmen, die da mitmachen? Ist es eine bestimmte Branche, die sehr IT-affin ist oder ist es querbeet? Und wie groß sind die Unternehmen?
Also wir haben zum Glück keine einzelne Branche, sondern wir sind sehr, sehr weit gestreut über Produzierende, über Dienstleister, sehr viele Traditionsunternehmen im Bayerischen Wald, was uns recht freut, weil dann kommen wir da an, wo wir hinwollen. Mhm. Das kleinste Unternehmen, bei dem wir sind, ist ein Ein-Mann-Betrieb. Das größte geht schon über das KMU hinaus. Also da sind wir schon bei großen Unternehmen. Das heißt mitarbeiterweise weit über 600 und auch eben Gewerbe. Also beispielsweise Ingenieurbüros, Autowerkstatt, aber auch große Partner wie zum Beispiel AVS Römer, die gerade im Bayerischen Wald doch ein Name sind bei uns mit dabei.
Okay. Und vernetzt ihr die dann auch untereinander jetzt dann im Projekt oder werden die quasi alle einzeln?
Na, das ist ganz, ganz zentral, deswegen auch die Allianz. Wir haben festgestellt, all diese Unternehmen stehen ungefähr vor den gleichen Herausforderungen. Mhm. Natürlich in anderer Art und anderer Größe, aber es sind immer wieder die gleichen. Und deswegen wollen wir diese Unternehmen auch zusammenbringen, dass die auch voneinander lernen können und sich austauschen. Das heißt, wir haben Netzwerkveranstaltungen, wo alle zusammenkommen, wo wir ein bisschen was präsentieren, ein bisschen was herzeigen, was vielleicht den Unternehmen helfen kann. Und wo die den Raum haben, sich untereinander auszutauschen. Wie löst ihr das? Wie lösen wir das? Können wir da voneinander lernen?
Okay. Und bei den Use Cases, was ja immer sehr klug und cool klingt, habt ihr quasi 6, sagen wir mal, Buckets, Körbe gemacht, wo ihr sagt, okay, das sind so ungefähr die gleichen Anforderungen, die hier gestellt werden und mit denen wollen wir gemeinsam mit den Unternehmen dann arbeiten.
Genau, richtig. Wir haben am Anfang des Projekts Workshops gemacht mit den Unternehmen zusammen und haben gefragt, wo drückt denn aktuell der Schuh? Das haben wir dann zusammengearbeitet und wir haben so 6 Felder gefunden, wo echt viele gesagt haben, ja, da drückt der Schuh und haben dann daraus unsere Use Cases gebaut. Die werden bei jedem Unternehmen ein bisschen anders angewendet, also den Inhalt, den die Unternehmen reintun, den bestimmen sie selbst, aber der technische Background ist der gleiche. Um das vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, ein Problem, das man immer wieder hat, ist der Außendienstmitarbeiter. Der ist beim Termin, der ist beim Kunden. Dann steigt er in sein Auto ein, dann fährt er zurück in die Firma, setzt sich an den Schreibtisch und jetzt schreibt er auf, was besprochen worden ist. Da geht beim Einsteigen ins Auto 10% verloren, beim Heimfahren gehen nochmal 10% verloren und bis er am Schreibtisch hockt und seinen Kaffee hockt, gehen auch nochmal 10% von dem Wissen verloren, das er eigentlich gleich am Termin gehabt hat. Das ist eine Herausforderung, das haben sowohl Leute im Verkauf als auch Bauingenieure, die an der Baustelle draußen sind. Und eins unserer Use Cases geht genau da rein. Das haben wir die Mindline genannt, was wieder natürlich ein schöner, sexy Name sein soll. Was tut die? Der steigt ins Auto rein und telefoniert praktisch mit der Mindline. Die Mindline kennt den Ablauf von so einem Termin, das heißt, die hat ein Protokoll im Hintergrund und er erzählt einfach mal, so, ich war jetzt bei der Baustelle, das war da und so. Und die Mindline schreibt das alles mit und merkt, du hast mir jetzt noch gar nicht gesagt, wie das Wetter da ist. Aber eigentlich war es wichtig, dass ich weiß, wie das Wetter bei der Besichtigung war. Dann fragt die Mindline nach, du, wie war denn das Wetter bei dir? Das Ganze wird zusammengebaut und wenn er zu Hause ankommt oder wenn er im Büro ankommt, hat er auf seinem Computer ein vorgefertigtes Protokoll direkt aus seinen Gedanken raus, muss dann nur noch einmal drüber gehen. Das ist immer wichtig, die KI kann immer einen Fehler machen. Das heißt, er geht einmal drüber, schaut, das passt, fügt vielleicht noch was hinzu. Und anstatt dass viel Information verloren geht und er viel Arbeitszeit danach hat, ist es eigentlich schon fertig.
Lustig. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das muss in der Steinzeit gewesen sein, da war ich selber im Außendienst, im Pharmabereich. Ich hatte eine große Kiste in meinem Auto mit Karteikarten und habe halt dann immer meine Karteikarte dabei gehabt und dann habe ich bei jedem Gespräch aufgeschrieben, notizenhaft, was ist es? 6 Wochen später oder 4 Wochen später, wenn ich da war, war es schon schwierig zu identifizieren, was war das jetzt nochmal genau, was ich da mir notiert habe. Und ist natürlich super cool, wenn man solche Tools hat und das so nutzen kann.
Genau, also darum,
schönes Beispiel.
Darum geht es bei uns auch. Wir möchten nicht den riesigen Wurf machen, der alles verändert, sondern wir schauen uns an, wo kann man wirklich im Alltag helfen und wo kann man den Leuten Arbeitszeit abnehmen, weil das ist einfach bei uns so in unseren Unternehmen. Wir haben höchst qualifizierte Mitarbeiter, das heißt, die Arbeitszeit ist einfach ein Kostenfaktor. Und wenn man da unterstützen kann, bringt man das Unternehmen schon recht weiter.
Mhm. Du hast uns ein sehr plastisches Beispiel gegeben, das finde ich super. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Also es geht um lokale generative KI, nicht mit irgendeinem großen KI-Unternehmen, wie man es kennt. Es geht um regionale Unternehmen, die im ganz verschiedenen Spektrum unterwegs sein können. Und es geht, wie du gerade nochmal gesagt hast, um die Effektivität zu erhöhen, den Leuten Zeit zu geben, diese Zeit für qualitative Arbeit zu nutzen und somit letztendlich auch die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen natürlich zu fördern und zu steigern. Aber was, wie hast du es gerade genannt, wie heißt es?
Die Mindline.
Mindline. Was macht ihr? Ist es eine Software oder?
Genau.
Also ich will es nicht Produkt nennen, weil ich ja auch nicht von Kunden spreche, aber.
Genau. Also unsere eine Säule ist die Software entwickeln. Das Vereintal-System ist ein lokales KI-System. Was heißt es? Zum einen ist das System selber, in dem das Ganze drin liegt, komplett lokal. Zum anderen läuft das Large Language Model, auf das das zurückgreift, also auf die generative KI, läuft auch komplett lokal. Das heißt, wie ich schon vorher gesagt habe, diese Abhängigkeit nach außen ist daher um einiges reduziert. Mir kann keiner mein System abschalten, wenn ich es selber nutze und selber hoste und bei mir selber laufen habe. Das Gleiche stimmt mit den Kosten, die kann ich kontrollieren. Zum anderen auch die Datensicherheit. Uns geht es dann nicht um den Datenschutz. Das ist ja immer das große deutsche Monster, der Datenschutz. Das ist gar nicht so das Zentrale. Das Zentrale ist, dass unsere Mittelständler wahnsinnig sensible Daten haben, auf die sie angewiesen sind. Besondere Produktionsprozesse, besondere Materialien, Dinge, die einfach nicht nach draußen kommen sollen. Und bei der normalen, oder sagen wir jetzt Standard-KI-Nutzung, wird das weggeschickt auf irgendeinen Server. Da wird das verarbeitet und ich muss darauf vertrauen, dass meine Verträge halten, dass die Daten nicht rausgehen und ich muss darauf vertrauen, dass meine Mitarbeiter vielleicht nicht irgendwas umsonst nutzen, wo diese Daten dann abfließen. Mhm. Und dadurch, dass alles lokal ist, alles auf meinen eigenen Servern, bleibt das alles im Haus und wir liefern praktisch die Software, die man dafür hernimmt und natürlich auch das Large Language Model. Da nehmen wir offene Modelle her, die sind frei verfügbar, bauen das zusammen und geben das praktisch an die Firmen weiter.
Aha. Das ist wirklich toll. Also ich meine, selbst so was Banales wie das, was der Außendienstmitarbeiter ausspricht, ist ja ein Wissen, das er gerade erworben hat von einem Kunden oder auf einer Baustelle, wie du gesagt hast, das einen Wettbewerbsvorteil geben kann. Also selbst sowas ist ja ein, ich nenne es mal Geheimnis, aber das soll natürlich vertraulich alles sein. Ne? Cool. Also das ist die eine Säule, diese Software oder der Software-Prototyp, den ihr da entwickelt. Und das andere hast du auch schon angerissen, ist die Qualifizierung. Also es geht euch auch darum, nicht nur zu sagen, schau, da ist es, arbeitet damit, sondern auch zu sagen, wir befähigen euch, damit umzugehen, das zu erweitern oder irgendwelche neuen Bausteine dazu bauen.
Genau. Uns geht es darum, diesen Technologietransfer ganzheitlich zu gestalten. Das heißt, wir sagen nicht, da ist es, probiert es einmal, sondern wir schauen, dass wir die Unternehmen auch qualifizieren, dass wir sie schulen, das Ganze herzunehmen. Das fängt beim, ich sage es mal, ganz einfachen Mitarbeiter an. Der Umgang mit KI will gelernt sein. Es gibt einfach ein paar Sachen, die sollte man wissen, wenn man mit sowas interagiert. Da fangen wir ganz unten an. Wie funktioniert eine generative KI eigentlich? Was passiert da im Hintergrund tatsächlich? Und was tut unser System ungefähr, dass das einfach jeder Nutzer weiß? Gleichzeitig schauen wir auch, dass die Unternehmen die Administration wie auch die technische Administration selbst machen können. Das heißt, wir liefern zum einen mal den Prototypen der Software, wir liefern dann aber auch Infomaterial und vor allem auch Kurse, wo die Leute zu uns kommen können und wir erklären ihnen, wie ist das aufgebaut, wie funktioniert das, wie könnt ihr das bei euch nutzen, so dass das gesamtheitlich zu einer gewissen KI-Souveränität führt. Wir wollen, dass die Unternehmen eben ihre Abhängigkeit nach außen abbauen und das selber machen können.
Also dann habt ihr praktisch bei der Qualifizierung zwei, sagen wir mal, Gruppen. Die eine sind die solche wie ich, User, die aber schon zumindest ein Grundverständnis haben sollten, wenn sie damit arbeiten, und aber auch IT-Leute, die halt schon ein tieferes Verständnis haben und da sich noch weiter verbessern können.
Genau, wir versuchen alle Gruppen abzubilden, also wie gesagt, alle User, das ist für alle interessant. Dann die Leute, die unser System administrieren, dass sie einfach ein bisschen verstehen, wie mache ich so eine Administration, was kann ich da einstellen, was heißen die ganzen Knöpfe. Und dann eben die IT-Fachleute, denen man erklärt, so läuft das System im Hintergrund, das ist die technische Basis, so könnt ihr das machen.
Okay, also diese Dinge, sowohl die Anwendung als auch die Qualifizierung, die laufen jetzt bis Ende September nächsten Jahres, also Ende September 27. Aber euer Projekt geht noch bis Mittsommer 28. Was passiert dann in der Zeit? Ihr habt jetzt, ich habe ja gesagt, 12 Unternehmen mit diesen 6 Use Cases können dann weitere einsteigen, oder wie muss man sich das vorstellen, was danach passiert?
Genau, also unsere Qualifizierungsmaßnahmen, die gehen weiter bis zum Projektende. Diese erste Phase, die wir uns jetzt erdacht haben, das ist im Grunde genommen die wirklich harte Prototypenentwicklung. Wir haben ja bei Null angefangen und bauen und entwickeln jetzt diese Software mit unseren Partnern zusammen. Das heißt, jetzt werden die Use Cases erst entwickelt, die User Stories geschrieben. Wir schauen, dass wir bald die ersten Deployments machen und das mal testen bei den Unternehmen.
Deployment heißt?
Das heißt, man gibt die Software das erste Mal an ein Unternehmen raus, dass die mal den ersten Test laufen haben. Und so möchten wir unsere Use Cases jetzt aufbauen. Auch das System, das dahinter steht, der Kern, der wird jetzt erst gerade gebaut. Das ist so diese erste Phase, das ist wirklich harte Prototypenentwicklung. Da wollen wir die Software so bauen, dass sie den Unternehmen hilft. In der zweiten Phase hoffen wir dann, dass das Ganze schon ein bisschen besser läuft. Und dann haben wir gesagt, wir öffnen uns natürlich nochmal für Unternehmen. Das heißt, wir haben dann schon eine relativ stabile Software. Wenn ein neues Unternehmen sagt, hey, das würde ich gerne mal testen, dann geben wir die Software gerne an das Unternehmen raus und es kann es testen. Wir schauen natürlich, dass wir weiter Qualifikationsmaßnahmen in alten wie neuen Unternehmen machen. Die stehen bei uns allen auf. Also man kann sich jederzeit online zu unserem Kurs anmelden und dazukommen, wenn man Lust hat. Und mit unseren bestehenden Unternehmen schauen wir natürlich, dass wir die Produkte einfach nur ein bisschen besser kriegen. Das heißt, wo kann man da noch schleifen? Wo gibt es vielleicht noch Sachen, die man dazu tun kann? Es gibt ja oft bei Software, man macht sie, der User nutzt sie und dann sagt er, hey, das wäre nur richtig cool, wenn die auch das könnte. Und da schauen wir dann einfach, wo haben wir noch Kapazität, dass wir das Produkt dann einfach besser machen. Ich weiß, ich habe es jetzt selber Produkt genannt. Das ist eine Herausforderung. Was wir machen, und das hört man da vielleicht auch raus, wir arbeiten mit den Unternehmen zusammen. Das heißt, wir sind kein Dienstleister, der sagt, da kommt es, sondern wir sind in engen Austausch und die testen auch für uns. Also die sind Alpha- und Beta-Tester, die kriegen eine Version, die vielleicht noch nicht optimal läuft, um direkt Feedback zu geben. Einfach mit dem Ziel, dass wir gerade in dieser ersten Phase wirklich rausfinden, was brauchen denn die Mitarbeiter von dem Unternehmen. Es ist nochmal was ganz anderes, wenn es in der Alltagssituation hergenommen wird und uns wirklich der Nutzer selbst sagt, nicht die Unternehmensführung oder der Bereichsleiter, sondern der Nutzer selbst sagt, das ist ja cool, was ihr gemacht habt, aber schaut mal, da gibt es noch was, ein Rädchen, an dem müssen wir noch drehen. Mhm. Und das ist diese erste Phase, wo wir genau auf diese Punkte schauen.
Und du hast gesagt, es sind auch Traditionsunternehmen dabei. Mit wem genau redet ihr denn bei den Unternehmen? Ich kann mir vorstellen, dass die IT-Leute natürlich begeistert sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Sales Manager sagt, hey, coole Sache, wenn wir das so mit unserem Außendienst machen. Ich weiß aber nicht, ob die Außendienstmitarbeiter auch sagen, ich will da direkt gleich in mein Telefon reinsprechen und dieses Gespräch aufzeichnen, sondern ich will lieber nochmal drüber nachdenken und später was aufschreiben, weil ich es auch so gewohnt bin. Also es ist ja immer dieses Gap zwischen der Geschäftsleitung oder der IT-Leitung oder wem auch immer und den Mitarbeitenden, die sie ja letztendlich dann anwenden müssen.
Genau, das ist eine Herausforderung, die haben wir zum Glück am Anfang schon im Kopf gehabt. Wenn wir mit einem Unternehmen reden, reden wir immer mit dem ganzen Unternehmen. Das heißt, der Anfang wird natürlich, sag mal, oben gemacht. Irgendwo muss eine Kooperation zustande kommen, da muss ein Kooperationsvertrag unterschrieben werden. All diese Sachen laufen auf der Geschäftsleitungsebene. Aber wir gehen schon im zweiten Meeting, also das zweite Mal, wenn wir zum Unternehmen fahren, genau darauf ein, dass wir nennen das den Key-User, also die Person, die es wirklich hernimmt oder die Personengruppe, die es wirklich hernimmt, mit in unsere Meetings mit reinholen und diese Key-User fragen, was würde denn deinen Arbeitsalltag erleichtern? Mhm. Das heißt, die sind in dem Prozess ganz von Anfang mit drin, dass wir eben nicht das machen, dass wir irgendwas liefern, was dann eigentlich keiner will, sondern wir fragen genau die Leute, die es nutzen, was braucht ihr? Und genau diese Informationen bauen wir dann in sogenannte, ich sag's mal, User Stories. Also das ist, ich will in mein Auto einsteigen und mein Handy aufmachen und so sind so User Stories, sind so formuliert und die kommen genau von den Nutzern. Also die nehmen wir von den Leuten, die es am Ende hernehmen.
Ja, also man sieht, es ist immer eine Frage der Kommunikation und einer geschickten Kommunikation. Ich hatte hier auch ein Gespräch mit jemandem von der Buchhandlung, wo es dann auch darum geht, dass man sagt, nicht sagt, wir machen jetzt KI für die Organisation, wer hat wann Dienst und so weiter, sondern wir sagen, hey, wir machen jetzt die Arbeit für euch viel leichter, wo ihr euch so schwer getan habt, jetzt macht die KI das, ist für euch leichter. Also diese Erleichterung zu kommunizieren, das finde ich ganz wichtig, oder die Vorteile zu kommunizieren und eben nicht von oben aufzustülpen und sagen, wir machen jetzt alles mit KI, ohne das groß zu erklären. Die Leute mitzunehmen, dass ihr das gleich auf dem Schirm habt, ist natürlich super und die Unternehmen müssen es auch auf dem Schirm haben. Weil klar, die Chefs sind immer erstmal begeistert, wenn sie bei sowas mit, gerade wenn es sowas ist, wo man mit der Wissenschaft zusammenarbeiten kann und Sachen halt entwickeln kann. Ne?
Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, der da mit reinspielt. KI wird ja medial unter verschiedensten Gesichtspunkten angesprochen. Wir haben immer eine Kooperation mit dem Menschen. Das liegt zum einen in der Genese der generativen KI, die macht Fehler. Das, glaube ich, weiß inzwischen jeder, dass da auch manchmal ein Schmarrn rauskommen kann. Zum anderen kann die KI gerade hochqualifizierte Arbeiter in den Unternehmen gar nicht ersetzen. Das ist gar nicht das Ziel, sondern das Ziel ist wirklich, wo können wir dem Menschen am besten mit dieser neuen Technologie helfen? Das heißt, wenn man wirklich drauf reingeht, kommt man gar nicht drum rum, mit den Leuten zu reden, weil sonst kann man sein Ziel gar nicht erreichen. Hm.
Sehr schön. Also man sieht, beim Thema KI gehen uns die Themen nie aus. Es ist sehr variantenreich, aber bestimmte Sachen kehren eben wieder. Zum Beispiel sowas, wie dass man die Leute mitnimmt und mit kleinen Schritten anfängt. Ich glaube, oder ich bin ganz sicher, dass du uns sehr plastisch und cool dargelegt hast, welche Vorteile Firmen haben. Einerseits natürlich, wenn sie solche Tools nutzen, andererseits aber auch, wenn sie mit der Hochschule wie der THD oder ich glaube, die Uni Passau ist bei euch noch auch mit
dem großen Projektpartner.
Die soll nicht unerwähnt bleiben, mit denen zusammenarbeiten und hier gemeinsam Lösungen für eine digitale Zukunft erarbeiten und die dann auch leben. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Das war, liebe Gäste, das war Johannes Jachmann vom Campus Grafenau der Technischen Hochschule Deggendorf. Vielen Dank. Ich glaube, viele haben das wirklich jetzt auch sehr gut verstanden und ich hoffe, dass viele sich auch bei euch melden. Wir werden das auch so kommunizieren, dass wir nochmal die Kontakte haben oder dass die, wer interessiert ist, Kontakte haben kann zu euch nach Grafenau. Vielen Dank nochmal, Johannes.
War super Podcast. Hat mich wahnsinnig gefreut. Danke. Da gewesen zum Sein und natürlich, wenn es Zuhörer gibt, die sagen, das ist interessant für mich, dann ist meine Tür jederzeit offen. Einfach gerne melden und dann reden wir drüber.
Johannes Achmann, Campus Grafenau, der Technischen Hochschule Deckendorf. So ist es. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie heute zugehört haben. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal beim Forschungsfunk der THD. Vielen Dank.
Das war Forschungsfunk, der THD-Wissenschaftspodcast aus dem VLab in der Deggendorfer Veilchengasse. Bleib dran, wenn du mehr darüber erfahren willst, worüber an der Technischen Hochschule Deggendorf geforscht wird und was das tatsächlich auch mit dir zu tun haben könnte. Servus und bis zum nächsten Mal.